bedroht jetzt das Laienfernsehen. EU-Staaten fordern Übernahme von US-Propagandasendern. Kriegskurs. So kriegt Österreichs Regierung vor den Befehlen aus Brüssel. Und japanische Studie warnt. Tote Kinder nach Impfungen. mRNA-Spritzen im Fokus. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Am Donnerstag beschlossen die EU-Staaten eine massive Aufrüstung bis 2030. Gleichzeitig wurden Pläne bekannt, die auf den Aufbau eines zentralen Propagandaapparats hindeuten. Die EU soll die Kontrolle über die bislang von den USA finanzierten Sender Radio Free Europe und Radio Liberty übernehmen, deren Betrieb am Freitag eingestellt wird. 10 europäische Regierungen, darunter Deutschland und Österreich, forderten Brüssel in einem gemeinsamen Papier zur Übernahme auf. Ziel sei eine nachhaltige finanzielle Unterstützung für RFI, RL und andere unabhängige Medien, um Medienfreiheit und Demokratie in Europa und darüber hinaus zu schützen. Konkrete Vorschläge etwa für einen Kauf der Sender durch die EU enthält das Papier jedoch nicht. Eine Übernahme würde der EU erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung sichern. Radio Free Europe, Radio Liberty, sendet unter anderem auf Rumänisch, Polnisch, Ungarisch und Serbisch. Bislang verfügt die Europäische Union über keine eigenen Rundfunk- und Fernsehsender. Ihre Ideologie wird jedoch von nahezu allen großen Medien transportiert. Seit Jahren wird deren Personal offenbar unter dem Gesichtspunkt der Linientreue zum Globalismus rekrutiert, auch in Deutschland und Österreich.
Von unabhängigem Journalismus kann in Deutschland keine Rede sein. Daraus wird auch kein Hehl gemacht. So gaben 2024 satte 41% der befragten Journalisten im Rahmen einer Studie der Uni Dortmund unverhohlen zu, den Grünen nahe zu stehen. Die extrem linke Schlagseite der deutschen Medienschaffenden hatte bereits eine Umfrage bei Volontären der ARD aus dem Jahr 2020 gezeigt, bei der über 57% der Befragten angaben, bei der bevorstehenden Bundestagswahl die Grünen zu wählen. Während die AfD in den Ergebnissen gar nicht erst aufschien. Die Einseitigkeit der Mainstream-Medien in Deutschland und Österreich hat mehrere Gründe. Zum einen wird der Markt von linken Parteien sowie jeweils knapp 12 Unternehmen beherrscht, die sich entweder durch große Politiknähe auszeichnen oder am staatlichen Fördertropf hängen. Darüber hinaus sorgen Zuwendungen ausländischer Philanthropen wie George Soros oder Bill Gates dafür, dass heimische Medien den Kampf gegen Regierungsgegner vorantreiben. So sind in Österreich vermeintlich unabhängige Blätter wie Profil, Standard oder Presse Teil des weltweiten Soros-Mediennetzwerks Project Syndicate, während in Deutschland Qualitätsmedien wie Spiegel oder FAZ von Förderungen durch Bill Gates profitieren.
Während die EU an ihrem eigenen Medienimperium arbeitet, stehen kritische Medien wie auf 1 weiterhin unter Beschuss. Erst kürzlich wurde unserem Sender das mittlerweile 9. Konto gekündigt. Dieses Mal im sicher geglaubten Ungarn. Doch auch in Österreich drohen unserem Sender Repressionen. Erst vor wenigen Wochen hat das ÖVP-geführte Finanzministerium das Vereinsrecht grundlegend überarbeitet. Demnach sollen Vereine, die vermeintliche Fake News und Desinformation verbreiten, nicht mehr als gemeinnützig gelten. Was jedoch steuerliche Nachteile mit sich bringt. Und was als Desinformation anzusehen ist, entscheidet das Finanzministerium selbst. Selbst in Teilen der Systemmedien wird diese Entwicklung inzwischen kritisch aufgenommen. Sogar von der Entstehung eines Wahrheitsministeriums ist die Rede. Die Angriffe gegen auf 1 sind der beste Beweis dafür, dass unsere Arbeit einen Unterschied macht. Doch wir können diesen Kampf nur mit Ihrer Hilfe führen. Dank Ihrer auch künftigen Spenden. Wie Sie den Kampf für die Wahrheit ermöglichen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv. Unterstützen. Im Februar 2023 verübten Linksradikale in Budapest einen der schwersten Antifa-Überfälle der letzten Jahre. Sie schlugen auf Passanten ein, auf mutmaßliche Rechtsextreme, aber auch willkürlich ausgewählte Opfer. Seit Donnerstag befindet sich eine weitere Verdächtige in Deutschland in Haft. Wie die Bundesanwaltschaft gegenüber auf 1 bestätigte, handelt es sich um Emily D. Die 23-Jährige soll an 2 Überfällen beteiligt gewesen sein und einen Hammer bei sich getragen haben. Nach Angaben aus der linksradikalen Szene stellte sich D. am Donnerstag selbst den Behörden. Ob sie nach Ungarn ausgeliefert wird, konnte die Bundesanwaltschaft bislang weder bestätigen noch dementieren. Unterdessen droht das linksradikale Netzwerk Budapest Anti-Fascist Solidarity Committee mit Konsequenzen. In einer Erklärung heißt es: Unterstützt unsere Genossin. Nutzt alle Aktionsradien, um die Gefangenen zu supporten. Überfälle und Anschläge werden dabei nicht ausgeschlossen. Wir kommen noch einmal zu den Aufrüstungsplänen der Europäischen Union. Am Mittwoch präsentierte die EU-Kommission dafür erstmals ihre umfassende Strategie. Am gestrigen EU-Gipfel gab der Europäische Rat dafür seine Zustimmung. Lediglich Ungarn legte ein Veto ein. Insgesamt will man nun bis 2030 knapp 800 Milliarden Euro investieren. Das wirft die Frage auf: Wie soll diese Aufrüstung finanziert werden? Auf 1 Auslandsexpertin Cornelia Kirchweger beleuchtet die Hintergründe dieses Plans und warnt, dass die EU dafür auch private Sparguthaben ins Visier nimmt.
Ja, der Spielraum für die Leute, ihr Geld so ausgeben zu wollen, zu dürfen, wie sie wollen, der wird sicher immer enger. Die EU braucht dringend Geld. Sie hat ja alles vergeigt. Mit dem grünen Deal zuletzt hat sie die Wirtschaft Europas mehr oder weniger in den Sand gesetzt. Sie hat jetzt Gott sei Dank eine neue Krise gefunden, nämlich die Friedensgespräche zwischen den USA und Russland, und erklärt aber die ganze Zeit, dass Europa in Kriegsgefahr lebt und die Russen bald Europa angreifen werden. Also rüstet sie auf, um zu vertuschen, dass die Wirtschaft kaputt ist, dass kein Geld mehr da ist. Und was ist jetzt passiert? Sie haben geschaut, wie viel Erspartes die Menschen in Europa haben. Das sind ca. 33 Billionen Euro, die hier auf Sparkonten liegen. Und die Kommission hat gesagt, ein Drittel dieser Gelder, also ca. 10 Billionen Euro, verkümmern auf diesen Konten mit schlechten Renditen, ungenutzt. Und jetzt müsse man den europäischen Bürgern helfen, effizient zu sparen. Sprich, diese Gelder, diese Sparguthaben sollen umgelenkt werden in Investitionen für Ziele, die die EU definiert, als gut für die EU definiert.
Das vollständige Gespräch mit Cornelia Kirchweger sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die Aufrüstungs- und Schuldenpläne der Europäischen Union stoßen vielerorts auf Kritik, auch in Österreich. Doch Widerstand ist von der österreichischen Bundesregierung keiner zu erwarten. Beim gestrigen EU-Gipfel wurde viel mehr Zustimmung und eine baldige Umsetzung der Pläne signalisiert. Gegenüber auf 1 stellt Außenpolitik-Sprecherin Susanne Fürst von der FPÖ klar, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger werden alles dafür tun, um die Agenda von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen umzusetzen.
Unsere Bundesregierung spielt eine sehr traurige Rolle. Das war auch so vorhersehbar. Bundeskanzler Stocker wird in Brüssel keinerlei Widerstand leisten. Er wird die ganzen dort vorgegebenen Floskeln einfach wiederholen. Er hat es bereits im letzten Ausschuss getan. Er wird das heute tun. Und er wird in Brüssel den Mund nicht aufmachen. Er wird dort als Ja-Sager fungieren. So ist das ja auch gewünscht. Das nennt man eine pro-europäische Regierung. Das war natürlich mit der FPÖ nicht zu machen. Frau Meinl-Reisinger als Außenministerin wird die NEOS-Agenda weiter betreiben. Die wollen ja die Zentralisierung, die wollen die Beseitigung der Souveränität der Mitgliedstaaten, auch von Österreich. Die wollen unsere Neutralität endlich kübeln, und das wird sie kompromisslos fortsetzen.
Welche Parallelen es zwischen der Aufrüstungs- und der Corona-Politik gibt, das erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland setzt die Regierung die EU-Pläne widerspruchslos um. Am Vormittag stimmte der Bundesrat dem Sondervermögen zur Finanzierung von Aufrüstung und Klimaagenda erwartungsgemäß zu. Vor dem Gebäude der Länderkammer kam es zeitgleich zum Eklat. Dort hatte die Friedenskooperative Berlin, Frico, angeblich zum Protest aufgerufen. Noch während der Sitzung beendete die linksdominierte Frico jedoch die Veranstaltung und verhinderte damit eine wirkungsvolle Demonstration. Anlass für die Entscheidung war eine Freundschaftsfahne, die nach Ansicht der Organisatoren ein rechtes Symbol darstellte. Viele Teilnehmer des Protestes fühlten sich regelrecht vor den Kopf gestoßen.
Hier wurde ich angesprochen, dass ich hier rechtslastig wäre, indem ich hier entsprechend eine Freundschaftsflagge hochhalte.
Das ist ein Unding, dass man uns jetzt einfach den Mund verbietet und nach Hause schicken will, wie kleine Kinder. Also, wir sind doch schon entmündigt und jetzt will man uns nochmal entmündigen und mundtot machen.
Und jetzt kommen die mit irgendwelchen Fahnen. Wir sind angeblich noch eine Demokratie und ich darf eine Fahne zeigen. Ich sehe keine Nazi-Symbole, ja.
Es geht eher so um Spaltung, wenn man ja auch selber jetzt allgemein guckt, ist halt komplette Spaltung. Und ich erlebe es ja auch persönlich in Gruppenkreisen. Egal was man schreibt, man wird dann sofort rausgeschmissen.
Eine neue Studie, veröffentlicht bei Springer Nature, schlägt Alarm. In Japan starben mehrere Kinder nur Stunden nach Impfungen. Die Daten des japanischen Gesundheitsministeriums zeigen tragische Fälle. Ein 2 Monate alter Junge verstarb 59 Minuten nach der HIP-, Rotavirus- und Pneumokokkenimpfung. Ein 6 Monate altes Mädchen wurde einen Tag nach der Hepatitis B-, HIP-, Pneumokokken- und Vierfachimpfung tot aufgefunden. Ein 3-jähriger Junge erlitt 10 Stunden nach der Japan-Enzephalitis-Impfung einen tödlichen Herz-Lungen-Stillstand. Die Studie belegt zudem eine Übersterblichkeit in Japan seit Einführung der mRNA-Injektionen gegen Corona. Besorgniserregend ist, dass Japan bereits selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe einsetzt, die als noch riskanter gelten. Dr. Kenji Yamamoto, Studienautor und Herz-Thorax-Chirurg, warnt. Die japanische Öffentlichkeit wird ungewollt in klinische Versuche einbezogen, um Daten über die Sicherheit zu sammeln. Diese neuartigen mRNA-Spritzen wurden nun auch in der EU zugelassen und werden bald auch hier verimpft werden. Wie bewertet der Rechtsanwalt Philipp Kruse diese Entwicklung?
Schon die Zulassung der mRNA-Substanzen nach bisheriger Formulierung war unter diversen Aspekten völlig rechtswidrig. Es wurden keine Standards eingehalten. Darüber hinaus wurde die Bevölkerung nicht ordentlich informiert. Es wurde ihr kein reiner Wein eingeschenkt, was die tatsächlichen Wirkungen anbelangt, die Nebenwirkungen. Und man hat sie der Bevölkerung verabreicht ohne eine informierte Zustimmung. Das wird jetzt noch sehr viel schwieriger werden oder unmöglich werden, weil gerade es im Wesen liegt, dieser selbstreplizierenden mRNA, Substanzen, dass die Empfänger, die letztlichen Empfänger, gar keine Ahnung haben, ob sie mit dieser Substanz geimpft werden, ja oder nein. Also es ist eine Fortsetzung des Unrechts, des krassen Unrechts, auch eine Fortsetzung der Unwissenschaftlichkeit. Es ist letztlich eine Attacke auf die Gesundheit der Menschen.
Warum Rechtsanwalt Philipp Kruse den Kampf gegen sogenannte Desinformation in Fragen der Gesundheit als kriminell bezeichnet, das erfahren Sie im vollständigen Interview exklusiv unter www.auf1.tv. Weitere wichtige Nachrichten erfahren Sie jetzt in unserem Meldungstelegramm.
Die 4. Klasse einer Wiener Mittelschule hat im Deutschunterricht schwerpunktmäßig ein Buch über den Islamischen Staat und den Heiligen Krieg behandelt. Laut einer Presseaussendung der FPÖ Niederösterreich war das Buch ein halbes Jahr lang der alleinige Gegenstand des Unterrichts. Sämtliche Beschwerden über die Auswahl der Lektüre wurden von der Schule zurückgewiesen. In Indien wurden mehrere Büros der Soros-Stiftung durchsucht. Wie die Times of India berichtet, wird der Organisation ein Verstoß gegen die nationalen Interessen des Gastlandes vorgeworfen. Dabei soll es sich um die unerlaubte Finanzierung von mehr als 12 Unternehmen mit 3 Milliarden Rupien handeln. Die Open Society Foundations unterliegt in Indien verschärften Auflagen und hätte die Transaktion von der Regierung in Neu-Delhi genehmigen lassen müssen. Die beiden Kesselhäuser des Kraftwerks Hamburg-Moorburg sollen morgen gesprengt werden. Nach Berichten des NDR handelte es sich dabei einst um das modernste und effizienteste Steinkohlekraftwerk Deutschlands. Der Bau der erst 2015 in Betrieb genommenen Anlage hatte etwa 3 Milliarden Euro gekostet. 2021 wurde sie nach mehreren Klagen grüner Vorfeldorganisationen wieder geschlossen. Auf dem Gelände soll in Zukunft Wasserstoff produziert werden. Das deutsche Gesundheitswesen stößt auf immer größere Ablehnung. Eine Umfrage der Techniker Krankenkasse ergab, dass inzwischen 30% der Befragten mit dem System unzufrieden sind. Im Jahr 2021 lag dieser Wert noch bei gerade einmal 10%. 94% der Teilnehmer rechneten zudem mit steigenden Beiträgen. Mehr als jeder Zweite erwartete außerdem eine Reduzierung der Leistungen. Im US-Bundesstaat North Dakota wurde die Organisation Greenpeace zu einer Geldstrafe von umgerechnet 605 Millionen Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Umweltaktivisten in den Jahren 2016 und 2017 über Monate hinweg die Errichtung einer Pipeline gestört hatten. Beobachter vermuten, dass die außergewöhnlich hohe Summe bei Greenpeace eine existenzbedrohende Krise auslösen könnte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Heute Morgen fanden in Österreich zahlreiche Hausdurchsuchungen statt. Es habe sich dabei um einen Einsatz gegen die sogenannte Pedohunter-Szene gehandelt. Diese soll vermeintliche Pädophile in einen Hinterhalt gelockt und dann brutal malträtiert haben. Die Kronenzeitung behauptet unterdessen, dass die Täter so wörtlich mehrheitlich der identitären Bewegung, sprich dem rechtsextremen Milieu, angehören würden. Doch gegenüber auf 1 erklärte die zuständige Landespolizeidirektion Steiermark, dass sie das wörtlich nicht bestätigen könne. Auch Martin Sellner, Sprecher der Identitären Bewegung Österreich, weist diese Vorwürfe gegenüber auf 1 zurück. Er sagte wörtlich: "Vermutlich versucht diese Zeitung, wie seit dem Bestehen unserer Bewegung üblich, uns mit Lügen zu diffamieren." Ob es im folgenden Fall wohl jemals Festnahmen gibt? Am vergangenen Wochenende zerstörten Linksextremisten eine Kletterroute am steirischen Hochschwab. Mit einem Winkelschleifer wurden die Bohrhaken am Felsen für die Kletterseile gewaltsam entfernt. Der Hintergrund: FPÖ-Chef Herbert Kickl ist gemeinsam mit 2 bekannten Bergführern der Erstbegeher dieser Route. Laut den Tätern wolle man sich damit, Zitat, entschlossen gegen seine rechte Ideologie stellen. Doch die FPÖ selbst ortet hinter der Aktion nicht nur Sachbeschädigung, sondern auch eine Gefährdung der Allgemeinheit. Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete und Linksextremismus-Sprecher Sebastian Schweighofer hat heute entsprechend Anzeige erstattet. Was er sich davon konkret erhofft, hat er im Gespräch mit auf 1 erklärt.
Über das Mittel der Anzeige, über das Mittel der Öffentlichkeitsarbeit im Fall der linksextremen Kriminalität ist es mir persönlich eben ein Anliegen, hier den Öffentlichkeitsdruck einfach dementsprechend anzuheizen und dafür zu sorgen, dass auch in den großen übergeordneten Staatsanwaltschaften und dem zum Beispiel Nachrichtendienst oder dem Verfassungsschutz so ein Druck aus der Bevölkerung ankommt, dass hier ordentlich ermittelt wird und dass hier eben auch die Täter dingfest gemacht werden. Denn wir sprechen ja hier nicht am Lausbubenstreich, sondern Gemeingefährdung ist eine sehr ernsthafte Straftat mit einem auch sehr hohen Strafrahmen. Und wenn hier die Täter dingfest gemacht werden können, erwarte ich natürlich auch, dass der Rechtsstaat hier eingreift und dementsprechende Verurteilungen ausspricht.
Warum die österreichischen Behörden zu wenig gegen Linksextremismus unternehmen, das erfahren Sie im gesamten Interview mit Sebastian Schweighofer unter www.auf1.tv. Das ist zweifelsohne ein harter Schlag für das System. Der beliebte Kampfsportler und MMA-Champion Conor McGregor hat seine Kandidatur für das irische Präsidentenamt angekündigt. Ins Zentrum seiner Wahlkampagne will er einen harten Kurs in der Einwanderung rücken. Der Fighter und bekennende Trump-Unterstützer ist in diesem Punkt seit langem für seine klare Linie bekannt. Wird nun McGregor womöglich das K.O. für die Migrationsfanatiker bringen? Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.